Ja, vielen Dank, liebe Ute Grauwinkel, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Imkerinnen und Imker, wer von Ihnen ist denn Imker? Geben Sie mal ein Zeichen. Das ist ja der halbe Saal. Daran kann man sehen, dass bei einer Bauern- und Imkerversammlung praktisch die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe Imker sind. So ungefähr wünschen wir Imker uns das natürlich. Und da wir mit unseren Bienen ja natürlich die Flächen befliegen, die unsere bäuerlichen Kollegen pflegen und anbauen, ist es ganz wichtig, dass wir mit unseren Kollegen aus der Landwirtschaft ein gutes Verhältnis haben und ein verständnisvolles Verhältnis. Denn die Biene und die Landwirtschaft bilden eine Symbiose. Beide sind aufeinander angewiesen. Also ich freue mich sehr, dass ich hier heute kommen durfte, auch wenn ich nicht gleich hergefunden habe heute Morgen. Und ich möchte Ihnen also auch sagen, dass ich jetzt bis in meine 40er Jahre gekommen bin, ohne eine sogenannte PowerPoint-Präsentation zu machen. Das ist also die erste, die ich bei meinen Vorträgen verwende. Und Sie sind also jetzt praktisch bei einer Premiere mit dabei. Und zu meinem Vorredner möchte ich sagen, lieber Georg, du bist ja nur dazu gekommen, eine Folie zu zeigen. Ich werde also mehr als eine Folie zeigen. Ja, also ich bin Imker, Berufsimker. Ich habe vor etwa 15 Jahren mit der Imkerei angefangen. Und damals war das Problem Varroa eigentlich das größte Problem in der Imkerei. Das ist es heute auch noch, oder sagen wir mal so, heute ist zu diesem großen Problem sind noch andere Probleme dazugekommen. Und hatte meinen Betrieb aufgebaut bis im Jahr 2002, 2003, den Winter über, von meinen 250 Bienenvölkern etwa 220 gestorben sind. Und da hat mir keiner erklären können, was da passiert ist und warum das auch so gekommen ist. Heute wissen wir, dass im Jahr 2002 erstmals Clothianidin, ein Neonicotinoid, in Deutschland eingesetzt wurde als Beizmittel. Und was interessiert den Imker ein Beizmittel? Ein Beizmittel hat folgendes Problem. Wenn es ausgesät wird, dann staubt es. Außerdem regnet es und das Beizmittel wird vom Saat gut abgewaschen und sammelt sich im Wasser, also in den Pfützen und wird gutiert. Und wenn unsere Bienen das holen, dann vergiften sie sich daran, schleichend. Und das war also dann eine Situation, in der ich betrieblich sozusagen gezwungen war, mich mit der Problematik Pestizide in der Landwirtschaft zu befassen. Und wenn man damit anfängt, dann landet man automatisch auch bei der Gentechnik und bei Fragen der Betriebsweisen. In unserem Workshop heute Nachmittag werde ich Ihnen zeigen, wie ich heute arbeite und warum ich so arbeite und welche Verbesserungen ich dadurch im Brutraum habe, gesündere Bienen zu erhalten. Ja, also, ich habe einen eigenen Imkerbetrieb, habe seit vielen Jahren gegen Gentechnik verschiedenste Aktionen gemacht. Ich kenne also den Georg Janssen von zahlreichen Aktivitäten, Demonstrationen und anderen Angelegenheiten. Dann wurde ich vor 2 Jahren in die Jury des Salus Journalistenpreises berufen. Das Haus Salus ist ja ein großes Unternehmen, das Kräuter anbaut, und der Firmengründer wollte etwas tun für die Journalisten, die sich kritisch mit der Gentechnik auseinandersetzen. Ich würde heute sagen, die sich objektiv damit auseinandersetzen, und hat einen Preis gestiftet, der wird jedes Jahr in München dann verliehen. Und dieses Jahr konnten wir unter anderem Bertram Verhaag auszeichnen. Außerdem haben wir 2 Publikationen herausgebracht, zum einen zu einem Genfood Nein Danke und Sicherheitsrisiko Gentechnik mit einem Videofilm über Abhad Pushtai und über den Fall Pushtai. Wie Sie vielleicht wissen, war Pushtai ja der erste Wissenschaftler, der 1998 bei Fütterungsversuchen rausbekommen hat, dass sich die Ratten den GVO-Kartoffeln verfüttert wurden, dass sich da die inneren Organe verändert haben und das Immunsystem zurückging. Daraufhin wurde er entlassen von seinem Institut und er wurde zwar dann vom englischen Parlament wieder rehabilitiert, aber er hat eben seinen Job nicht wiederbekommen. Also das ist eine Story, die uns heute noch bestürzt, die aber schon darauf hinweist, wie es Wissenschaftlern geht, die sich sehr kritisch mit den Auswirkungen von Gentechnik und Glyphosat befassen, denn sie sehen sich einer Situation gegenüber konfrontiert, wo die anderen Kollegen aus der Wissenschaft sich möglicherweise von ihren Arbeiten distanzieren, sie keine Mittel mehr bekommen, weiter forschen zu können und am Ende sogar ihren Lehrstuhl verlieren. Da gibt es mehrere Beispiele mittlerweile. Und in dem neuesten Film Gekaufte Wahrheit, der ja hier heute auch gezeigt wird von Bertram Verhaag, da werden noch andere Wissenschaftler gezeigt, denen es ähnlich ging. Ja, jetzt drücke ich da mal auf den Knopf, es funktioniert. Also in Deutschland ist es ja so, dass wir ein Standortregister haben und in diesem Standortregister muss eingetragen werden, wenn Sie GVO anbauen möchten. Und Sie sehen jetzt hier an dieser Seite, die ich da mal kopiert habe, da steht links die Flächenkennziffer, dann steht die Postleitzahl, dann steht der Ort, wo es angebaut wird, dann steht die Art des gentechnisch veränderten Organismus und dann steht, was es ist, ob es ein Anbau oder eine Freisetzung ist und dann steht hinten ein Kommentar. Und jetzt wissen Sie ja vielleicht, dass dieses Jahr im Grunde genommen außer der Amflora und ein paar kleinere Freisetzungen in Deutschland nichts angebaut wurde und auch die Amflora hatte kein großes Glück, weil da Verunreinigungen aufgetaucht sind. Also von daher haben wir im Moment in Deutschland nicht das Problem, dass wir einen GVO-Anbau haben. Das war anders und ich befürchte, wenn wir nachlassen mit unserem Widerstand und unserer Aufklärungsarbeit, dann wird das auch wieder anders werden. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Sie hatten hier bei diesen Imkertagen vor einigen Jahren den Professor Katz aus Halle. Und Professor Katz, mir ist also keine andere Untersuchung bekannt, die die Wechselwirkung zwischen BT und Bienen untersucht hat. Es wurde zwar untersucht, wie weit BT-Pollen getragen wird, Maispollen eingesammelt wird von Bienen. Aber das ist die einzige Untersuchung, in der eine Wechselwirkung untersucht wurde. Und wie Sie wissen, also da habe ich jetzt hier aus dem Gentechnischen Informationsdienst von 2009 einen Teil eines Interviews mit Walter Häfiger an die Wand geworfen. Wie Sie sehen, hat Katz herausbekommen, dass es eine signifikante Verschlechterung der Bienengesundheit gegeben hat bei Verfütterung von BT-Pollen. Er hat dann den Versuch abbrechen müssen, weil ihm die Völker, die mit BT gefüttert wurden, am Versterben waren. Meines Erachtens müsste dieser Versuch unbedingt wiederholt werden und es muss in diese Richtung weitergeforscht werden. Warum wird es nicht gemacht? Warum forscht niemand an der Wechselbeziehung zwischen der BT-Pollen und Bienengesundheit? Die Biene ist das drittwichtigste landwirtschaftliche, also Erzeugungstier in Deutschland und niemand will wissen, ob das Befliegen von GVO-Pflanzen für die Bienen schädlich ist oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, warum das niemand wissen will. Wenn nämlich diese eine Studie bestätigt würde, wenn tatsächlich verschiedene Wissenschaftler herausbekämen, dass BT, das ist ja das am weitesten verbreitete GVO, dass BT tatsächlich gravierende Schäden für unsere Bienen hätte, dann hätte die Gentechnikindustrie noch größere Probleme zu argumentieren, dass eine Koexistenz zwischen GVO und Nicht-GVO möglich ist. Denn unsere Bienen zeigen, dass es nicht geht. Unsere Bienen fliegen zwar während der Blühsaison maximal 2 bis 3 Kilometer, weil sie immer etwas finden, aber im Juli und August, dann wenn der Mais anfängt zu blühen, das wissen alle, die Standimkerei betreiben, da blüht nichts anderes mehr außer dem Mais. Natürlich blühen noch, es blühen noch ein paar Wildblüten und vielleicht blüht im Wald noch irgendwas. Wenn gemäht wurde, kommt vielleicht noch mal ein Senf hoch oder irgendwas, was dann später ausgesät wurde. Aber im Wesentlichen, großflächig, blüht nur der Mais. Und wenn nichts anderes blüht, dann können unsere Bienen bis zu 10 Kilometer fliegen. Und bei Drohnen hat man es gemessen, weil man nämlich wissen wollte, wie groß eigentlich der Schutzradius bei Belegstellen sein muss. Da hat man herausgefunden, dass einzelne Drohnen bis zu 26 Kilometer fliegen können. Also wenn Sie das ansetzen, und selbst wenn man nur 10 Kilometer ansetzt, als Schutzgürtel um GVO-Anpflanzung, dann ist im Grunde genommen entweder die Bienenhaltung in Deutschland nicht mehr möglich oder der Anbau von GVO. So, und weil das niemand wissen will, am wenigsten die Gentechnikindustrie, die ja Forschungsgelder zur Verfügung stellt, um alles Mögliche zu erforschen, die sogenannten Drittmittel, wird an dieser Sache nicht weiter geforscht. Jetzt haben wir ja die Situation, dass unser Kollege Bablock in Augsburg in der Nähe eines Maisfeldes des Landes Bayern seine Bienen stehen hatte. Er hat dann Maispollen im Honig gefunden, hat das untersuchen lassen und im Grunde genommen wurde ihm gesagt, damals stand stell halt deine Bienen nicht dahin, stell sie woanders hin. Und er hat es dann auch gemacht, gemeinsam mit anderen hat er seine Bienen vor die Staatskanzlei in München gestellt. Da standen sie einen ganzen Sommer lang und haben dem Ministerpräsidenten und den anderen Politikern da ist der eine oder andere Stich dann auch gefallen, denn er hat natürlich nicht seine sanftmütigen Bienen dort hingestellt, sondern hat die wildesten hingestellt, die er hatte. Im Grunde genommen war das eine richtige Maßnahme, denn Bayern hat daraufhin zumindest verkündet, dass Bayern gentechnikfrei sein möchte. Und Söder, der lange Zeit dafür zuständig war, hat es nicht an keiner Stelle versäumt, zu sagen, dass Bayern fortschrittlich gentechnikfrei und damit ein Zukunftsgourmetland ist. Leider haben die CSU-Abgeordneten weder in Berlin noch in Brüssel auch nur einen Finger drum gemacht, um irgendetwas gegen Gentechnik zu tun. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie Politik funktioniert. Zu Hause, wo die eigenen Wähler sitzen, da wird den Bürgern das Blaue vom Himmel versprochen. Und in Berlin und Brüssel, wo die Wähler nicht präsent sind, wo vielleicht einzelne Journalisten präsent sind, wo der Georg Janssen präsent ist, wo Romuald Schaber präsent ist, der Präsident vom BDM, wo Walter Häfiger präsent ist, aber eben, sei es mal nur eine kleine Anzahl von Funktionären, da wird das dann ignoriert und die Bürger kriegen es ja nicht mit. Das ist das Tragische an der ganzen Sache. Und das müssen wir also unbedingt ändern, Die Zivilgesellschaft muss stärker werden. Werden Sie hier Mitglied in dem Ökoverbund? Wie heißt Ihr Club da? Ökolöwe? Ja? Damit Aktionsbündnis muss so stark werden, dass eine Person eingestellt werden kann, die dann in Berlin, mindestens in Berlin, regelmäßig ist bei den Versammlungen und bei den Sitzungen und da entsprechend Widerspruch einlegen kann. Also das ist eine ganz wichtige Sache. So, jetzt habe ich Ihnen hier die Presseerklärung von dem Rechtsanwaltsbüro, das den Herrn Bablok vertreten hat. Wie Sie wissen, ist in dem Urteil des EuGH herausgekommen, dass im Honig kein genveränderter Pollen drin sein darf, der nicht zugelassen ist. Der nicht zugelassen ist. Was heißt jetzt das? Mon 810, das ist der Genmais, der in Deutschland angebaut wurde, hat eine Zulassung als Futtermittel und hat eine Zulassung als Lebensmittel für ganz bestimmte Produkte, Maisbries und noch zwei, drei, die habe ich mir jetzt nicht merken können. Nur dafür hat Mon 810 eine Zulassung, aber nicht als Lebensmittel. Jetzt ist natürlich Pollen in unserem Honig ein Lebensmittel, weil wir verfüttern ja nicht unseren Honig an Schweine normalerweise, auch nicht an unsere Bienen, sondern wir verkaufen es an unsere Kunden oder essen selbst. Da jetzt aber dieser Mon 810 keine Lebensmittelzulassung hat, darf er nicht im Honig sein, das als Lebensmittel verwendet wird. Und dieses Urteil sagt nichts anderes als, keine nicht zugelassenen GVO dürfen im Honig sein. Wenn Sie jetzt aber ein zugelassenes GVO haben, als Lebensmittel zugelassenes, dann darf das im Honig sein. Das ist jetzt bei dieser Bablok-Sache nicht der Fall. Und Sie können denken, was Monsanto jetzt macht. Soweit ich weiß, muss Mon 810 im Jahr 2013 erneut zugelassen werden. Und Monsanto hat also jetzt schon den Pollen von Mon 810 als Lebensmittel auf dem Zulassungsantrag drauf. Wenn also das durchgeht, dann wird ab 2014 der Pollen von Mon 810 eine Lebensmittelzulassung haben und dann darf der auch wieder in unserem Honig sein. Also man muss sehr genau hinschauen, was da tatsächlich geurteilt wurde, um jetzt nicht in Euphorie zu geraten. Und dieses Beispiel zeigt uns, und da möchte ich dem Georg Janssner vollkommen recht geben, wir dürfen, wenn wir einen kleinen Sieg errungen haben, nicht nachlassen, meine Damen und Herren. Wir müssen am Ball bleiben. Wir müssen wissen, was in Brüssel in der Röhre ist, was auf uns zukommt, um Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit dagegen zu machen, die am Ende verhindern, dass es nachher schlimmer kommt, als es vorher war. Also da möchte ich Sie dringend bitten, lassen Sie sich auch nicht einlullen durch Beschwichtigungen, denn das Thema Gentechnik, wenn wir da die Vordertüre zugemacht haben, dann kommt die Industrie bei der Hintertür wieder rein. So, also das ist im Prinzip das Wesentliche. Jetzt geht es natürlich auch noch um die Frage, ja, welchen Anteil Pollen, wie machen wir denn das mit dem Pollen? Honig hat ja weniger als 0,9% Pollen drin, da könnte man ja auch sagen, gut, wenn jetzt 0,5% GVO-Pollen drin ist, dann ist es immer noch weniger als 0,9 und ist unterhalb der Kennzeichnungsschwelle. Also im Moment, wenn Sie zum Beispiel jetzt 10 Pollen finden, immer in einer Probe von Honig, und da ist ein einziger Mon 810 Pollen drin, dann sind das schon 10%. Und das sagt die derzeitige Regelung aus. Und das Ministerium geht auch davon aus, dass man in Zukunft davon Abstand nimmt, sondern dass man den Gesamtpollenanteil nimmt. Ich halte das eigentlich nicht für klug. Ich halte das für viel klüger, wenn man diese Nulltoleranzregelung beibehält. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die ganze Sache praktikabel wird. Und wenn wir Imker zufällig, tatsächlich zufällig einen Pollen über Staub oder über eine andere Verunreinigung oder sie sind an der Grenze zu Frankreich oder unsere französischen Kollegen sind an der Grenze zu Spanien, wo angebaut wird, und sie da ein, zwei oder also Promille Pollen drin haben, dann halte ich das durchaus für klug, wenn man da eine Regelung hat, dass man sagt, es geht um den Gesamtanteil von Pollen überhaupt. Und da Pollen ja eigentlich nur eine sehr geringe Menge im Honig ausmacht, halte ich das für vertretbar. Das sage ich jetzt als Imker. Als politischer Aktivist möchte ich das natürlich nicht haben. Als politischer Aktivist fordere ich das Maximum. Aber wir müssen ja auch daran denken, dass wir unsere Betriebe nicht kaputt machen. Trotzdem verlange ich von Ihnen, von allen, dass Sie in Zukunft mit dabei sind beim Widerstand. Weil das kann nicht gehen, dass Melliferer e.V., das ist also ein Verein, vor 10 Jahren gegründet, der sich insbesondere um ökologische Bienenhaltung nach der Demeter-Betriebsweise kümmert, dass Melliferer e.V. diesen Prozess da alleine finanziert. Das hat übrigens 140.000 Euro gekostet. Die Kosten sind noch nicht ganz, also ich sage mal so, es sind noch nicht genug Spenden da, um alle Rechnungen zu zahlen. Da dürfen Sie gerne auf die Webseite von Melliferer gehen und finden dort die Kontonummer. Also, ich möchte damit sagen, man muss eine kluge Regelung finden, die Minimaleinträge zulässt, ohne dass wir gleich allen unseren Honig auf die Müllverbrennungsanlage bringen müssen. Aber trotzdem, als Imker muss für uns klar sein, wir wollen keine Gentechnik. Weil wenn wir dieses Zeugs einmal da haben, dann kriegen wir es nicht mehr weg. Das ist der Hauptpunkt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da eigentlich weitermachen wollte. Ja. Jetzt war ja neulich die Apimondia in Argentinien. Das hat gut gepasst. Die argentinischen Imker waren verrückt auf uns und haben sich bitter beklagt. Jetzt kommt da so ein liederlicher Hobbyimker daher, gewinnt auch noch ein Urteil und wir dürfen unseren argentinischen Honig nicht mehr nach Europa importieren. Ja, Walter Häfiger hat den Kollegen das dann relativ präzise erklärt, dass es sich jetzt nicht nur um einen Hobbyimker handelt, sondern dass das ein Bestandteil einer Kampagne war. Und sie sollen doch bitte schon in Argentinien auch mit Kampagnen anfangen und sollen mal sich über die tatsächlichen Folgen, die GVO für ihre Bienen und für ihre Landwirtschaft haben, befassen und Kampagnen anfangen dagegen. Das haben sie nicht wirklich einsehen wollen, aber wenn man zurückdenkt, wie das bei uns vor 8 Jahren war, da hat der Deutsche Imkerbund, in dem ich auch Mitglied bin, das Problem auch nicht verstehen wollen. Der damalige Präsident hat auf unser Drängen hin gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, die Gentechnik, die kommt sowieso, die können wir nicht mehr aufhalten, also wirbeln wir lieber keinen Staub auf. Mittlerweile, Gott sei Dank, haben wir einen anderen Präsidenten beim Deutschen Imkerbund und es hat sich mittlerweile bis ins Präsidium herumgesprochen, dass man hier eine andere Haltung einnehmen sollte. Der Deutsche Imkerbund hat mittlerweile auch ein Positionspapier zum Thema Gentechnik, das er vom Deutschen Berufsimkerbund abgeschrieben hat. Aber das ist mir recht, ja, dass wir müssen als Berufsimker und als Hobbyimker an einem Strick ziehen, zumindest in dieser Sache. Ja, für uns sieht es im Moment gut aus, da wir sauberen Honig haben. Die Preise sind stabil. Die Preise werden auch noch etwas nach oben gehen. Die Importe, die Importeure sind sehr nervös. Sie untersuchen relativ genau, ob GVOs drin sind oder nicht. Allerdings, und da habe ich Ihnen ein Papier ausgeteilt, das war die Sitzung der großen Honigabfüller Deutschlands im Bundesministerium, wo raus ersichtlich wird, dass das Ministerium im Moment gewisse rechtsfreie Räume erkennt, dass das Ministerium davon ausgeht, dass wenn Genpollen im Honig ist, dieser nicht gesundheitsgefährdend ist und daher keine Rückrufe stattfinden müssen, beziehungsweise Rückrufe als stille Rückrufe durchgeführt werden dürfen. Ich hätte es natürlich gern anders. Ich hätte natürlich gerne in der Tagesschau die Mitteilung, jetzt müssen alle Auslandshonige, die GVO-Pollen drin haben, wegen Giftigkeit zurückgezogen werden. Aber Sie sehen natürlich, das Ministerium führt hier anderes im Schilde und lehnt sich das genau durch. Deswegen habe ich es Ihnen fotokopiert. Das Gute daran ist, dass jetzt auch die EU-Kommission verunsichert ist und nicht weiß, was sie tun soll. Es gibt dann jetzt im Dezember dann in Berlin einen zweitägigen internationalen Kongress, veranstaltet vom Ministerium, wo darüber diskutiert werden soll, wie man mit diesem Urteil jetzt umgeht. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, bleiben Sie auch hier aufmerksam und verfolgen Sie das, was in der Presse kommt, aber vor allem auch das, was über den Informationsdienst Gentechnik verbreitet wird. Das finden Sie unter www.keine-gentechnik.de zum Beispiel. Da können Sie dann auch ein E-Mail-Abo einstellen, dass Sie regelmäßig E-Mails kriegen. Verfolgen Sie ganz genau, was da diskutiert und beschlossen wird, denn es steht zu befürchten, dass das, was eigentlich im Moment für uns gut und klar aussieht, hier durch eine laxe Handhabung, ja, im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber dass es eben dann doch auch irgendwo im Sande verläuft. Also, Sie sind gewarnt, Sie können nachher nicht sagen, Sie haben es nicht gewusst. Deswegen werden Sie Mitglied hier im, wie heißt es nochmal, Aktionsbündnis, jawohl. Was brauchen wir? Ich habe es hier nochmal zusammengefasst. Wir brauchen unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen über BT. Wir brauchen unabhängige wissenschaftliche Untersuchungen über Glyphosat für die Bienen und für die Bodenlebewesen. Die gibt es. Zum Beispiel hat Professor Sera Ligny von der Universität Caen, das ist in der Normandie, Untersuchungen vorgelegt, Studien vorgelegt, die definitiv zeigen, dass Glyphosat für Bodenlebewesen und für andere Organismen toxisch ist. Übrigens auch so ein Fall, der wurde dann vom Präsidenten der Französischen Akademie der Wissenschaften als Scharlatan beschimpft, öffentlich und so weiter. Er hat daraufhin den Präsident, ich weiß jetzt nicht, welche Funktion er hat, aber dieser Herr hatte eine führende Funktion in der Wissenschaftswelt von Frankreich. Der hat ihn angezeigt wegen Rufschädigung. Da gab es zwei Prozesse in Paris und er hat den Prozess dann auch gewonnen. Übrigens waren da einige hundert Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude, die sich praktisch für Professor Sera Ligny stark gemacht haben. Das wurde organisiert von der Confédération Paysanne, das ist die französische Partnerorganisation der ABL. Wir brauchen Untersuchungen, ja, also Studien, die von Herstellern dieser Mittel angefertigt wurden, können von uns nicht akzeptiert werden, und Studien, die von Herstellern akzeptiert, praktisch in Auftrag gegeben wurden, in denen Teile nicht veröffentlicht werden, weil sie als Berufsgeheimnis und Betriebsgeheimnis deklariert werden, die dürfen auch nicht herangezogen werden, um zu belegen, dass GVOs oder Glyphosat unschädlich ist. Im Moment ist es ja so, da werden diese Untersuchungen bei der EFSA eingereicht. Das EFSA ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Die EFSA prüft, hat ja selber keine Forschungslaboratorien, sondern die diskutiert die eingereichten Studien und reicht sie im Grunde genommen weiter an die Europäische Kommission mit der Bemerkung, dass in der Studie drinsteht, dass keine Schäden zu erwarten sind und die EFSA sich diesen Aussagen anschließt. Das hat ja mittlerweile so viel Ärger ausgelöst, dass es zurzeit auch über die Reform der EFSA diskutiert wird. Die EFSA-Kammer, so wie sie im Moment ist, auf jeden Fall nicht lassen, denn sie ist nicht glaubwürdig in dieser Form. So, die Imkerverbände haben dann Forderungen formuliert, das will ich jetzt Ihnen nicht im Einzelnen vorlesen. Das sind im Prinzip die Forderungen, die wir seit Jahren erheben, dass es also Koexistenzregeln gibt, dass der Abstand geregelt wird, dass man eben einen 10 Kilometer Abstand braucht. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, als Seehofer Landwirtschaftsminister war, da waren wir alle noch ein bisschen jünger, da hieß es, pflanzt eine Hecke um das GVO-Feld rum, dann kann der Pollen nicht drüber fliegen. So einen Blödsinn hat man uns erzählt. Das kam in allen Medien. Die sind nicht rot geworden, die Politiker, die uns diesen Mist erklärt haben. Und dann hieß es dann bei zu ökologischen Flächen muss 300 Meter Abstand da sein und so weiter. Wieso muss denn zu einer ökologischen Fläche ein größerer Abstand sein als zu einer konventionellen? Also ein Unfug, das habe ich jetzt seit Jahren Gott sei Dank nicht mehr gehört. Aber daran sieht man mal, was sie in den letzten Jahren getan hat und was man heute als Politiker nicht mehr öffentlich erzählen kann. Ich meine, es gibt natürlich immer noch einige Unverbesserliche. Vor ein paar Tagen ist im Internet zum Beispiel ein Papier von einem Professor Schieber aus Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Der hat also da ein Memorandum an die Evangelische Kirche verfasst, ein 30-seitiges Pamphlet, wo ich Ihnen sage, wenn Professor Schieber hier im Raum wäre, dann würde ich ihm sagen, gut, dass Sie gekommen sind, dann können Sie noch was dazulernen. Also solche Papiere, die kursieren, die werden dann auch vorgelegt, irgendwelchen Gremien. Ich hoffe nicht, dass die Evangelische Kirche, an die das Papier gerichtet ist, da mehr als den Papierkorb dafür bemüht, sich damit zu befassen. Also das sind jetzt die Forderungen hier. Im Grunde genommen können Sie das auf der Webseite des Deutschen Imkerbundes und des Deutschen Berufsimkerbundes finden. Vor allem geht es auch um die Frage der Haftung. Wir fordern selbstverständlich, dass die Verursacher haften müssen, gesamtschuldnerisch und nicht die Imker. Und dass selbstverständlich auch ein angemessener Schadensersatz fällig wird, wenn unser Produkt nicht mehr verkehrsfähig oder verkäuflich ist. Dasselbe gilt natürlich auch für die Bienengesundheit. Ja, also das ist ein langes Papier. Jetzt kommt der Werbeblock. Der Werbeblock für unsere eigene Organisation. Wir haben ja im Grunde genommen die ersten öffentlichen Demonstrationen, größeren Demonstrationen seit 2004. 2004 trat das Kennzeichnungsgesetz in Kraft und wie Sie wissen, müssen ja pflanzliche Produkte gekennzeichnet werden, tierische Produkte aber nicht. Es ist uns immer noch nicht gelungen, so viel Druck aufrecht zu halten und aufzubauen, dass auch tierische Produkte gekennzeichnet werden müssen. Mittlerweile gehen wir den anderen Weg, dass die Unternehmen, die Gentechnik frei füttern, ihr Produkt kennzeichnen. Da gibt es den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, der gerade vorgestern sein 100. Mitglied aufgenommen hat. Das ist eine Molkerei in Bayern. Molkerei Zott. Und es hat also einen erstaunlichen Schub gegeben bei Molkereien und auch bei Geflügelherstellern, die
Jawohl. Das PowerPoint geht, aber das Mikrofon nicht. Habe ich es ausgeschaltet? Ja, also das ist jetzt praktisch mit Strom sparen. 30% des Vortrags wollen es ohne Strom. Also dann tu es weg, das Klump. Das geht so auch. Dann müssen Sie schon genauer herhören. Ja? Hier am Werbeblock. Also das möchte ich Ihnen doch noch sagen, dass wir jetzt den umgekehrten Weg gehen, dass die Betriebe, die Gentechnik frei produzieren, das auch labeln. Wissen Sie, es gibt so viele Label. Ich bin ja selber Biobetrieb und wenn ich da immer die Biokontrolle, wenn sie dann kommt und so weiter, wie viele Zettel muss ich da ausfüllen und was muss ich jetzt wieder alles untersuchen lassen und so weiter. Ich war eigentlich nicht sehr begeistert, als es kam, aber letzten Endes dachte ich mir auch, mir ist jeder Schritt in die richtige Richtung lieb. Und es hat jetzt doch eine Sogwirkung entwickelt, weil tatsächlich auch diejenigen, die nicht gentechnikfrei füttern, jetzt durch die Kunden in die Situation gebracht werden, erklären zu müssen, warum sie Gentechnik füttern. Und das möchte ich Ihnen heute mit auf den Weg geben, wenn Sie fragen, was kann man dann jetzt tun als Einzelner? Kaufen Sie eben nicht den Mist im Lidl oder im Aldi, wo Sie nicht rückverfolgen können, wo dieses Produkt herkommt, sondern kaufen Sie erstens mal bei Ihren Biobauern vor Ort, kaufen Sie bei den Bauern, die tatsächlich gentechnikfrei füttern und die das auslabeln, kaufen Sie bei den Herstellern, die das Siegel ohne Gentechnik drauf machen und tun Sie allen anderen auf die Nerven gehen. Und jetzt rede ich immer noch in dieses Ding, obwohl da gar nichts ist. Gehen Sie allen auf die Nerven mit Ihrer Forderung, dass Gentechnik frei produziert werden muss. Ich sage Ihnen, wenn wir auf die Politik warten, dann warten wir vergebens. Wir müssen hier das Heft in die Hand nehmen. Also, genau. Seit 2004 organisieren wir Demos. Wir haben im Jahr 2007, die 2004er war die erste große, da hatten wir 10.000 Leute in Stuttgart. Dann haben wir 2007 eine organisiert, dann hat man im Wahlkreis von Frau Schawan. Frau Schawan ist ja Forschungsministerin, wie Sie vielleicht wissen, CDU, die schlimmste, eine der schlimmsten Verfechterinnen der Gentechnik. Da hatten wir auf dem Ulmer Münsterplatz eine schöne große Veranstaltung mit 6.500 Leuten. Und immerhin hat Frau Schawan es gewagt, zur Podiumsdiskussion zu kommen. Sie hat sich dann getraut, das fand ich gut. Wir hatten allerdings auch Gelegenheit, sie eine halbe Stunde lang auszupfeifen. Also solche Sachen machen wir und das kann ich Ihnen also hier in Sachsen auch nur empfehlen. Dann haben wir zahlreiche Vortragsveranstaltungen organisiert mit Leuten, die sehr bekannt sind, aber auch mit anderen und haben angefangen, sie bekannt zu machen. Frau Bardosch ist ja die Frau von Herrn Puschtei. Und Frau Bardosch macht hin und wieder Vorträge. Nächstes Jahr kommt sie mir wieder für einige Tage nach Deutschland. Vielleicht haben Sie auch Interesse, dass sie hier mal nach Sachsen kommt. Das Buch dazu, Sicherheitsrisiko Gentechnik, das können Sie da hinten auch erwerben. Ich kann es Ihnen sehr ans Herz legen. Ich schaue immer wieder mal rein und denke jedes Mal, hat es doch gut geworden, das Buch. Gell? Jetzt geht das Mikrofon wieder. Jedenfalls knistert es irgendwo. Dann machen Sie mal aus jetzt, gell? Ja, also wir machen gelegentlich in Brüssel und in Berlin Aktionen, mischen uns ein. Wir haben vor allem mehrmals, ein- oder zweimal im Jahr, Treffen, Aktionstreffen auf europäischer Ebene. Habt ihr jetzt wieder praktisch hier die Wolke weggeschoben, sodass die Photovoltaikanlage Strom produziert. Also wir machen ein- oder zweimal im Jahr Treffen in Paris oder Barcelona oder auch in Budapest mit unseren Kollegen aus den anderen Ländern. Und zwar Treffen, wo wir
vor allem Aktionen besprechen. Aktionen, die dann medienwirksam sind. Da werden dann die Mobiltelefone ausgeschaltet und weggelegt. Und dann wird ganz geheim besprochen, wie wir jetzt nächstes Jahr in Madrid zum Beispiel vor dem Landwirtschaftsministerium da eine kleine Kampagne machen. Jetzt haben Sie es alle gehört. Ja, Sie dürfen also gerne mitfahren. Wir werden einen Bus organisieren, um da dann Kartoffeln und Mais hinzubringen und vom Ministerium eine kleine Aktion zu machen. Und natürlich, bei uns ist auch so, dass wir uns freuen, wenn Sie das Geld, das Sie alle übrig haben, hinspenden und Mitglied werden. Wir haben einige hundert Mitglieder, darüber sind wir sehr froh. Und wir bräuchten natürlich auch noch mehr Unterstützer, damit wir noch mehr machen können. Was kommt denn jetzt hier als Letztes? Ja, als Letztes kommt jetzt noch ein Bild. Eine Brutwabe, da sitzen jetzt natürlich relativ viele Bienen drauf, aber die Imker im Raum, für die darf ich jetzt schon sagen, heute Nachmittag werde ich über Pollen im Brutraum und über Wärmelöcher sprechen. Wärmelöcher. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie ja eigentlich fast kein Wärmeloch. Und das sind die neuesten Ergebnisse, die von Professor Tautz aus der Universität Würzburg zu uns gelangen. Wärmelöcher sind ein Indikator für die Volksgesundheit. Für die Volksgesundheit. Das ist also eine der Maßnahmen, die wir machen können, auch wenn Spritzmittel und andere Probleme auf den Feldern sind, die uns natürlich zu schaffen machen. Und ich meine jetzt mal mit Wärmelöchern, da kann man nicht die Spritzmittelschäden ausgleichen, aber es sind Maßnahmen, die man machen kann, um die Gesundheit der Bienenvölker insgesamt zu verbessern. Ja, jetzt ist die PowerPoint aus und ich würde also auch jetzt meinen Vortrag zu Ende bringen und das Wort an Sie weitergeben.